Also mit Reproduktions- oder Carework werden all die sowohl bezahlt als auch unbezahlt verrichteten und überwiegend von Frauen verrichteten Tätigkeiten bezeichnet, die der Wiederherstellung oder Herstellung von Leben gewidmet sind. Und Cornelia Klinger hat das mal ganz schön sozialphilosophisch versucht zu fassen und hat gesagt, Reproduktions- oder Sorgearbeit, wie sie sagt, dient sozusagen der Bewältigung der Kontingenz unseres menschlichen Lebens. Und das bedeutet, alle Menschen sind sterblich, alle Menschen werden geboren, alle Menschen sind in ihrem Verlauf des Lebens auf Hilfe angewiesen, bei Krankheit zum Beispiel, weil wir abhängig sind, sozusagen ganz anthropologisch grundlegend. Und Carework bezeichnet dann konkret zum Beispiel die Aufzucht und Pflege von Kindern, die Pflege von Pflegebedürftigen, aber auch sowas wie jemanden Trost spenden, für jemanden Essen kochen, das alles ist Carework.
Dieser Care-Begriff ist gleichzeitig verbunden mit einer Thematisierung von geschlechtlicher Arbeitsteilung. Inwiefern greift das ineinander, eben Carework, Gender, Geschlechterverhältnisse?
Was ich eben noch vergessen hatte zu sagen, was du auch gefragt hast, war Reproduktionsarbeit. Und Reproduktionsarbeit und Carework sind nicht ganz identisch, obwohl das häufig synonym verwendet wird. Reproduktion ist älter vom Begriff und entstammt dem Milieu, dem theoretischen Kontext der zweiten Frauenbewegung. Ist also ein feministisch, vor allem feministisch-marxistisch geprägter Begriff. Und da geht es tatsächlich vor allem um die Produktion und eben Wiederherstellung, Reproduktion der Arbeitskraft, der wahre Arbeitskraft. Und die Grundvorstellung ist, dass Arbeitskraft in kapitalistischen Gesellschaften nicht nur erstmal hergestellt werden muss, nämlich Menschen müssen geboren werden, damit sie als Arbeitskräfte verwertbar sind. Sie müssen regelmäßig auch reproduziert werden. Sie müssen ernährt werden, sie müssen bei Laune gehalten werden, gepflegt werden und so weiter. Und unter patriarchalen, geschlechtsspezifisch geteilten Arbeitsmarktbedingungen heißt es, zumindest für eine ganz bestimmte Phase in vielen Gesellschaften des globalen Nordens, dass Männer als Alleinernährer Familien ernähren und einer Lohnarbeit nachgehen, während sie von ihren Ehefrauen, die als unbezahlte Hausfrauen den Haushalt verwalten, unbezahlt reproduziert werden. Das war zumindest das alte Hausfrauenmodell, das wir vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg finden, was dann aber spätestens in den 80er Jahren in die Brüche kommt und ein, man kann sagen, postfordistisches Reproduktionsmodell einsetzt.
Mit dieser Krise, die du ansprichst, also dem postfordistischen Akkumulationsregime, damit sprichst du ja eigentlich auch die Prozesse an, in denen wir uns befinden. Das setzt vielleicht Mitte der 70er Jahre ein und ist ja auch verbunden damit, dass Nachkriegsprosperität ein Ende hat, der wirtschaftliche Aufschwung hat ein Ende und das heißt auch gleichzeitig, dass das alte Wohlfahrtsstaatsmodell immer mehr verschwindet quasi und durch ein anderes Sozialstaatsmodell ersetzt wird. Was sind das für Entwicklungen, die da einsetzen ab Mitte der 70er Jahre?
Ganz grob verkürzt kann man sagen, wie du jetzt auch schon gesagt hast, dass ab Mitte der 70er Jahre nicht nur das fordistische, auf Massenproduktion und Massenkonsum basierende Akkumulationsregime, wie die Regulationstheoretikerinnen sagen würden, sozusagen an ein Ende gelangt. Das hat ganz verschiedene Gründe, auf die ich jetzt hier sozusagen der Kürze halber mal nicht eingehe. Im Wohlfahrtsstaat heißt das, dass sich jetzt, wenn wir den deutschen konservativen Wohlfahrtsstaat uns ansehen, ab den 80er Jahren, vor allem dann auch in den 90er Jahren, auf der einen Seite eine ganz starke liberale Kritik am Wohlfahrtsstaat immer lauter wird und geäußert wird, die den Wohlfahrtsstaat eben nicht mehr als einen Garanten sozialen Friedens und wirtschaftlicher Prosperität lobt und affirmiert, sondern ihn sozusagen umgedreht zum Kostenfaktor und zur Wachstumsbremse erklärt. Das heißt, der Wohlfahrtsstaat des fordistischen Zeitalters oder der Trente Glorieuse, also der 30 glorreichen Jahre nach 1945, wird sozusagen immer stärker von verschiedener Seite, dann nicht nur von liberaler, sondern später, wie wir auch wissen, von sozialdemokratischer Seite angegriffen und eben als zu kostenintensiv, zu expansiv, die Bürger sozusagen über Alimentierungsleistung passivierende Fehlkonstruktion kritisiert. Das ist jetzt ein bisschen ganz stark zugespitzt, aber trifft im Kern die Stoßrichtung der Kritik. Und das heißt, der Wohlfahrtsstaat verändert seine Politik. Das heißt, nach 45, die Zeit, diese 30 Jahre nach 45 sind wohlfahrtsstaatsmäßig durch einen ganz starken Expansionskurs gekennzeichnet. Ganz viele Sozialleistungen, die wir heute kennen, sei das Mutterschutz oder Kindergeld, verdanken sich genau dieser Ära. Und ab den 80er, 90er Jahren wird der Wohlfahrtsstaat an ganz vielen Scharnieren und Stellschrauben transformiert. Man spricht dann in der soziologischen Wohlfahrtsstaatsforschung häufig von sowas wie einem aktiven oder aktivierenden Wohlfahrtsstaat. Das heißt, er zieht sich nicht zurück, keinesfalls, aber er ändert seine Politik. Das heißt, es geht jetzt vor allem darum, die Bürgerinnen und Bürger zur Eigenverantwortung heranzuziehen, sie zu aktivieren, zu mobilisieren und sie nicht über Transferleistungen sozusagen bloß abzusichern. Das heißt, soziale Sicherung steht nicht mehr im Fokus wohlfahrtsstaatlicher, sozialpolitischer Politik, sondern es geht eigentlich vor allem um Wirtschaftsförderung, Wirtschaftswachstum und die Herstellung, Konstruktion und Förderung sogenannter Aktivbürger. Also der Passivbürger hat ausgedient, jetzt geht es um den Aktivbürger. Und zwei sehr schöne Beispiele dafür sind einmal 1995 die Einführung der Pflegeversicherung, die schon den ersten Anstoß eines neuen Sozialstaatsverständnisses markiert, als eben dann auch das, was wir alle unter Agenda 2010 kennen und sozusagen der Auftakt einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, die genau auch diesem Ziel verpflichtet ist, nämlich die Eigenverantwortung der Bürger zu befördern, indem man zum Beispiel auch Sozialleistungen kürzt.
Ich würde da auch nochmal die geschlechtliche Dimension ansprechen, weil diese Mobilisierung, die du ansprichst, die heißt ja auch, dass Frauen mobilisiert werden in dem Sinne, dass sie vermehrt auf den Arbeitsmarkt kommen und sozusagen ja Teil der Konkurrenz um den Arbeitsmarkt werden. Was macht das mit Pflege- und Geschlechterverhältnis?
Das ist auch eine sehr komplexe Frage. Man kann jetzt sehen, sozusagen während des Fordismus und auch sozusagen noch des expansiven Wohlfahrtsstaats nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn wir uns jetzt zumindest die alten Bundesländer angucken, haben wir das Hausfrauenmodell, von dem ich vorhin schon ganz kurz gesprochen habe, mit der aktivierenden Sozialpolitik ist auch ein ganz grundlegender Wandel im Reproduktionsmodell gemeint, als das Alleinernährer-Modell. Das heißt, der Vater sozusagen verdient genug, um die ganze Familie damit zu reproduzieren, erodiert. Das liegt auch daran, dass Löhne sinken. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Forderungen der zweiten Frauenbewegung insofern Gehör finden, als dass die weibliche Erwerbsbeteiligung seit den 80er Jahren in globalem Maßstab extrem zunimmt. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur einen Höhepunkt weltweit, was Erwerbsbeteiligung angeht, sondern auch einen Höhepunkt weiblicher Erwerbsbeteiligung. Und unter den Bedingungen einer nach wie vor geschlechtsspezifisch organisierten Sorgearbeitsteilung heißt das eben, dass Frauen, die vermehrt jetzt erwerbsbeteiligt sind, weil sie es A wollen, weil sie es B aber auch müssen, weil die Männer nicht mehr so viel verdienen, dass es für die gesamte Familie reicht und weil auch der Wohlfahrtsstaat und die Sozialpolitik ganz stark darauf drängen, dass Familien im Sinne eines Adult-Worker-Modells, das heißt beide Partner müssen erwerbsbeteiligt sein, darauf dringen, dass Frauen erwerbsbeteiligt sind, heißt es eben auch, dass bestimmte Sorgelücken entstehen. Das heißt, wenn die Hausfrauen jetzt erwerbsbeteiligt sind, dann muss man überlegen, wer füllt jetzt eigentlich die Lücken, die die Frauen hinterlassen, ja, weil Männer sozusagen noch immer nicht entsprechend in diese Versorgungslücken einspringen, könnte man sagen. Genau, und das ist dann der Startpunkt, wo sich Sorgearbeit neu verteilt, und zwar unter Frauen neu verteilt. Und dann kommt der internationale Aspekt einer internationalen Sorgearbeitsteilung und der sogenannten globalen Sorgeketten ins Spiel.
Um diese globalen Sorgeketten, wie du das nanntest, auch das nochmal näher verstehen zu können, du hast den globalen Prozess angesprochen, und dazu gehört ja auch, dass es eine EU-Osterweiterung gibt. Das heißt, das ist eine Ausweitung der Einflusssphäre der EU, die ja eigentlich immer unter deutscher Vorherrschaft auch steht. Und damit ist ja, also das sind ja die Debatten, die wir so die ganzen letzten 10 Jahre irgendwie haben, dass es eine enorme Verschuldung gibt und gleichzeitig einen deutschen Exportmarkt. Und das heißt, diese Länder, die im Osten dazukommen, haben ja nicht dieselbe Chance wie jetzt zum Beispiel, dass irgendwie ja mitteleuropäische Staaten haben. Was heißt das für die Reproduktionsarbeit? Wie greift da die Arbeitsteilung ein?
Also der Begriff der globalen Sorgeketten, der Global Care Chains, der stammt von Ali Hochschild, einer amerikanischen Care-Forscherin, und bezeichnet es damit das Phänomen, dass Sorgearbeit unter den Bedingungen von Adult Worker und postfordistischem Reproduktionsregime eben neu verteilt wird. Und das heißt vor allem, dass Migrantinnen aus Armländern, also Armutsmigranten, in die Bresche springen, weil Frauen der Mittelschicht zum Beispiel des globalen Nordens eben zunehmend auch Karriereabsichten verfolgen. Und das bedeutet jetzt in Bezug auf die EU-Osterweiterung, zum Beispiel für den deutschen Kontext, dass wir auch schon seit den 90er Jahren, vor allem jetzt zum Beispiel aus Polen, ganz starke Arbeitsmigration in den Care-Sektor haben. Das sind dann Haushaltshilfen, die in privaten Pflegehaushalten häufig illegalisiert arbeiten, noch in den 90er Jahren. Das war noch vor der EU-Osterweiterung, die 2004 sozusagen startet und dann ja sukzessive mit in einer bestimmten Regel folgend, auf die ich jetzt auch nicht eingehe, sozusagen in Gang kommt, also immer mehr Länder Osteuropas gehören dann sozusagen auch zur Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU und es ist eben keine Arbeitserlaubnis mehr nötig. Das heißt, die Leute können sozusagen legal migrieren für die Arbeit, aber in den 90er Jahren ist das jedenfalls noch nicht der Fall und häufig ist es dann so, zum Beispiel zwischen Polen und Deutschland, dass es eine Pendelmigration gibt auf der Basis zum Beispiel von Touristenvisa, dass die Frauen dann nach Deutschland für ein paar Monate in privaten Haushalten arbeiten und das in der Regel nicht sozial versichert und illegal. Und in den 90er Jahren gibt es dann auch, beginnt das Thema dann auch langsam Wellen zu schlagen. Und 2001 hat es in Frankfurt eine Razzia gegeben, wo dann 200 illegale Haushaltshilfen sozusagen verhaftet wurden. Und das hat in der Bundesrepublik sozusagen die mediale oder öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Haushaltshilfen und Pflegekräfte aus Osteuropa sozusagen die Aufmerksamkeit erstmal erzeugt. Und was wir seitdem sehen können, ist, dass wir eine ganz starke, auch staatlich betriebene Legalisierungspolitik sehen in diesem Bereich. Das heißt, was vorher sozusagen illegalisiert war, noch in den 90er Jahren, wird jetzt staatlich sozusagen auch unterstützt, weil natürlich auch sozialpolitisch klar ist, dass wir es mit einer Pflegekrise zu tun haben, dass wir es mit eklatanten Versorgungsdefiziten in der Pflege von pflegebedürftigen Personen zu tun haben. Und es fehlen die Fachkräfte und so weiter. Das Thema ist ja auch bekannt. Und das heißt, dass zum Beispiel durch die EU-Osterweiterung, es finden aber auch noch andere Interventionen statt, sozusagen immer mehr jetzt osteuropäische Haushaltshilfen und Pflegekräfte legal angeworben werden. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass die Frauen, es sind in der Regel Frauen, meistens so im Alter 45 bis 60, sozusagen dann auch sozusagen sozialversicherungspflichtig und regulär beschäftigt werden, sondern in der Regel sind das prekäre Arbeitsverhältnisse, die zum Teil unter anderem durch den Schutz des Privathaushaltes an die Grenzen moderner Sklaverei stoßen.
Kannst du vielleicht genau das noch ein bisschen genauer beschreiben, was das für diese Frauen bedeutet, die eben aus Osteuropa kommen und dann in mitteleuropäischen Familien als Pflegekräfte arbeiten? Du hast ja genau dazu geforscht, hast da auch Gespräche, Interviews geführt. Was sind denn das für Bedingungen, in denen diese Menschen dann leben und arbeiten?
Das sind natürlich auch ganz unterschiedliche Bedingungen, je nachdem, wie das Beschäftigungsmodell gestaltet wird. Häufig oder in den meisten Fällen ist es eine trilaterale Vertragskonstruktion. Das heißt, Pflegekräfte werden über eine Vermittlungsagentur in ihrem Herkunftsland, zum Beispiel in Polen, angestellt. Diese wiederum kooperiert mit einer Vermittlungsagentur in Deutschland. Sozusagen über diese Agenturen werden die Pflegekräfte in deutsche Pflegehaushalte wiederum vermittelt, die in der Rolle der Arbeitgeber auch mitbeteiligt sind. Das heißt, wir haben drei Parteien, die deutschen Pflegehaushalte, Privathaushalte als ArbeitgeberInnen und die beiden Vermittlungsagenturen. Und zum Beispiel die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sind eben um die 50, 60 Jahre alt. Ist auch kein Zufall, dass das Frauen in diesem Alter sind, weil das häufig Frauen sind, die auch im Zuge der Systemtransformation 89 über Arbeitslosigkeit, sowas wie ein frühzeitiger Renteneintritt und damit im Zusammenhang verminderte Rentenansprüche und so weiter in die Armut fallen und deswegen dann gezwungen sind zu migrieren. Und wenn sie jetzt zum Beispiel über solche Vermittlungsagenturen beschäftigt werden, dann handelt es sich häufig um informelle Arbeit insofern, als dass es zwar auch eine arbeitsvertragliche Grundlage gibt, sie haben auch Recht auf einen Pflegemindestlohn, aber ob der eingehalten wird, das ist natürlich sozusagen eine Frage, die in den vier Wänden unterschiedlich verhandelt wird. Und die Vermittlungsagenturen spielen da auch eine sehr streitbare Rolle, weil häufig zum Beispiel auch bestimmte Lohnzahlungen nicht stattfinden, ausgesetzt werden, diskontinuierlich ausgezahlt werden. Häufig gibt es auch Arbeitsvertragskonstruktionen, die den Frauen nicht transparent gemacht werden. Und das große Problem ist natürlich, dass die Arbeitsverhältnisse 24 Stunden Pflegearbeitsverhältnisse sind, also rund um die Uhr. Und entweder gibt es sogenannte Live-In-Arrangements, da leben die Frauen in den Haushalten ihrer Arbeitgeber, oder Live-Outs, da leben sie sozusagen außerhalb. Und bei den Live-In-Arrangements ist es eben besonders drastisch, weil das in der Regel bedeutet, 7 Tage die Woche, 24 Stunden abrufbar, ansprechbar zu sein für die Pflege. Und das ist ein sehr ausbeuterisches Arbeitskraftregime, in dem ganz häufig auch Arbeitsverträge insofern geschleift werden, als dass die Frauen für mehrere Personen zeitgleich zuständig sind, obwohl sie nur für eine Person bezahlt werden. Sie werden häufig auch zu Dienstmägden degradiert. Das habe ich auch durch Interviews feststellen müssen. Das heißt, viele private Pflegehaushalte legen auch sowas wie eine Dienstherrnmentalität an den Tag. Und die Arbeitskraftnutzung dieser osteuropäischen Pflegekräfte ist dann so eine Art Blankoscheck, sozusagen mit den Frauen auch anstellen zu können, was man möchte. Jetzt drastisch formuliert.
Jetzt abschließende Frage dazu. Das Schwierige an dieser Situation ist ja, wie du sagst, dass es halt in diesen vier Wänden stattfindet und schwierig kontrollierbar ist oder regulierbar ist im Sinne von Arbeitsrechten und diesen ganzen Sachen. Was wäre denn politisch notwendig und möglich, um diese Position dieser Menschen zu stärken?
Ja, man müsste natürlich auf dringende Einhaltung von arbeitsrechtlichen Grundrechten sozusagen drängen, auf sowas wie, dass die Arbeitsvertragskonditionen eingehalten werden. Das Problem ist, dass wir es natürlich einmal mit einem verfassungsrechtlich garantierten Schutz des Privathaushaltes zu tun haben, den man jetzt nicht umgehen kann. Es hat aber auch schon in der Vergangenheit Überlegungen gegeben, ob nicht regelmäßige Kontrollen zum Beispiel durch unabhängige Prüfstellen eingerichtet werden, was vielleicht eine ganz gute Idee wäre. Zumindest rechtlich gesehen liegt auch bei den Arbeitgebern und den Pflegeprivathaushalten auch die Pflicht, sozusagen die Einhaltung arbeitsrechtlicher Regularien auch zu kontrollieren und zu überwachen. Das wird aber häufig nicht getan. Eigentlich bräuchte man eben genau so eine Kontrolle und es wäre natürlich auch super, wenn die Pflegekräfte und Haushaltshilfen sich organisieren könnten, was aber eben gerade durch diese 24 Stunden Rundumbetreuung und Pflege ganz, ganz schwierig ist, weil damit natürlich soziale Isolation häufig einhergeht und die Frauen ganz allein natürlich dann auch häufig unter den Bedingungen unzureichender Sprachkenntnisse und so weiter ganz wenig Möglichkeiten des Austausches haben. Und hier ist auch politisches Engagement gefragt. Also eine Frau, die ich befragt habe, die hat im Rahmen des katholischen Besuchsdienstes zum Beispiel ganz findig in einem kleinen Dorf in Süddeutschland einen Stammtisch eingerichtet, einmal die Woche für 2 Stunden und hat dort alle osteuropäischen Pflegekräfte ihres Dorfes hin eingeladen zu Kaffee und Kuchen und gemeinsamen Austausch. Und solche Ideen sind ganz großartig, weil sie erlauben, dass die Frauen sich untereinander über ihre Arbeitsbedingungen austauschen. Das sind kleine, findige Alltagsstrategien, die man auch entwickeln kann. Das heißt, es gibt bestimmte Regularien und das Problem ist, die müssen sozusagen auch eingehalten werden. Und da ist vielleicht auch mal ganz nötig, dass die Gewerkschaften stärker für dieses Thema sensibilisiert werden.